Hey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es einfach, wenn hier so ein krasser Lobpreis gemacht wird. Also Wahnsinn. Ich glaube, keine weniger kann da mithalten. Für mich hat es total krass in mein Herz reingesprochen. Und ja, danke, ihr könnt ein bisschen jubeln, wer auch immer das gemacht hat. Hey, das war echt einfach mega nice, vor allem dieser Opener. Der ist ja jetzt komplett neu. Mich hat er gleich mitgerissen. Ich kannte das Lied so ein bisschen und ihr habt das wunderschön interpretiert. Vielen Dank dafür. Und ich wusste tatsächlich, bis die Chrissy das vorhin gesagt hat, gar nicht, dass ich ja heute mit der Weniger konkurriere. Ist natürlich gar nicht so einfach, ne? Johannes Hartl ist ja schon echt ein guter Prediger. Ich versuche euch ähnlich zu entertainen heute, wie er das immer vermag, und ähnlich ins Herz reinzusprechen. Und eins kann ich euch versprechen, ich habe wirklich Feuer für das Thema heute. Ich habe da Leidenschaft für. Es gibt so ein Buch, was ich gelesen habe über das Predigen, was ich total gut finde, von Andy Stanley. Und der sagt, wenn du keine Leidenschaft für dein Thema entwickelst, während du deine Predigt schreibst, dann lass es einfach. Dann brauchst du nicht drüber predigen, weil dann wird es auch nicht bei den Leuten rüberkommen, zu denen du sprichst. Und ich habe heute Leidenschaft und ich hoffe, ihr werdet es merken. Und ich freue mich total, für euch sprechen zu können und möchte kurz beten jetzt zum Start. Jesus, danke dafür, dass ich heute diese Predigt halten darf. Ich bete für vorbereitete Herzen. Bete dafür, dass alle, die jetzt hier sind, so wie Silas auch schon gebetet hat, ihr Herz frei machen können von den Sorgen des Alltags, von dem, was sie beschäftigt. Und bete dafür, dass du jetzt hineinsprichst, Heiliger Geist. Weil meine Worte sind nur so stark, wie du es in den Menschen bewirkst. Und ich bete dafür, dass du es heute stark tust, Jesus. Amen. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Thorsten, bin hier Teil der Gemeinde und darf immer mal wieder predigen, unter anderem auch heute. Und wünsche euch noch nachträglich auch ein frohes neues Jahr. Heute darf ich es noch. Chrissy und ich haben im Chill-In auch schon darüber gesprochen, dass jetzt ein neues Jahr startet und wir gemeinsam einfach da nochmal drüber sprechen wollten. Also online habt ihr den Chill-In gesehen schon. Und ich bin immer so ein Mensch, der findet das total super, wenn so ein neues Jahr startet. Weil, also eigentlich mag ich den Jahresabschluss sogar noch am meisten. Weihnachten, total coole Zeit, besinnlich, mit Familie. Es macht einfach total viel Freude. Dann kommt Silvester und es ist immer so ein Feuerwerk der Emotionen dann. Und ich bin da ein Riesenfan einfach von. Und ich bin auch jemand, der ist noch ein Fan von was anderem. Und zwar von Zielen. Der eine oder andere, der mich kennt, der weiß, ich denke so viel in Challenges und Herausforderungen und versuche immer irgendwie, ja, mir selbst Ziele zu setzen, die auch erreichbar sind, um einfach in meinem Leben ein bisschen voranzukommen. Und ich mache das exzessiv. Im Chill-In habt ihr es auch schon gehört. Letztes Jahr und die Jahre davor haben die Martha und ich so eine Excel-Tabelle gehabt mit so 30 Zielen drin. Das klingt jetzt erstmal viel, die so auf verschiedene Lebensbereiche aufgeteilt sind. Aber für mich ist es einfach total wichtig, so einen Kompass zu haben, was möchte ich in diesem Jahr machen. Und es ist ein ganz bunter Mix aus so praktischen Themen, wie zum Beispiel 5 Kilo abnehmen. Habe ich geschafft, sieht man natürlich, oder? Also das war, danke Heiko, du weißt, wie schwer das ist in unserem Alltag, gell? Das hat geklappt. Oder sowas wie, hey, mit meiner Frau jeden Montag eine Date Night machen, hat auch geklappt. Oder dann auch so ein geistliches Ziel wie, ich möchte jeden Tag Bibel lesen. Fast geklappt. Also ihr seht, am Ende des Jahres habe ich leider nicht überall ein Häkchen machen können, aber es ist für mich ein total krasser Start ins Jahr. Und deswegen freue ich mich auch schon, das für dieses Jahr auch noch zu machen. Und es ist ja so, dass ich mir Ziele eigentlich jedes Jahr oder jeden Tag im Jahr setzen könnte, ne? Aber vielleicht kennt ihr das auch, dieser Jahreswechsel ist ja so ein psychologischer Effekt. Man denkt irgendwie, oh ja, jetzt geht das Jahr zu Ende, jetzt kann ich mal wieder voll durchstarten. Gibt auch einen psychologischen Effekt für den Namen, den hatte ich irgendwo gehört, aber habe ihn da leider nicht mehr wiedergefunden. Irgend sowas wie Neujahrseffekt. Und es fällt uns einfach dann total leicht, in diesen Situationen mehr unser Leben zu überdenken. Und bei mir ist es dann tatsächlich so, dass ich schon im November und Dezember so aufgeregt bin, dass endlich das neue Jahr stattfindet, dass ich es eigentlich kaum erwarten kann, weil ich dann endlich wieder was Neues starten kann. Und deswegen bin ich froh, dass meine Predigt heute auch in diese Richtung gehen wird und dass ich mit euch so ein bisschen über Vision und über Ziele sprechen kann für dieses Jahr. Und als erstes möchte ich dir noch ein bisschen was über mich erzählen, wenn du mich noch nicht so gut kennst. Ich bin so ein Typ, der liebt Veränderung. Wenn jemand sagt, hey, wir machen was anders, bin ich so schon halb aus dem Sitz springen und denke mir, da will ich mitmachen. Allerdings habe ich gemerkt in den vergangenen Jahren und vor allem im beruflichen Kontext, da habe ich auch ein Team geleitet, was dann eher aus stetigeren Menschen bestanden hat, dass es nicht jedermanns Sache ist. Andere tun sich mit Veränderung eher schwer, sind zurückhaltend, wollen erstmal in ihrem Sitz sitzen bleiben und gucken, was passiert hier jetzt eigentlich. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, weil ich kenne euch ja nicht alle so ganz gut. Wer von euch, mal Hand hoch, würde denn sagen, dass ihm oder ihr Veränderung leicht fällt? Okay, also ich sehe ein gemischtes Bild. So, ich würde sagen, so ein Drittel bis die Hälfte hat die Hand gehoben, der Rest nicht. Und ich glaube, das war auch das, was meine Erwartung war. In meinem Skript steht schon vorgeschrieben, ich sehe ein gemischtes Bild und ich habe es tatsächlich gesehen. Das heißt, es hat geklappt. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir zu Hause auch so ist. Der eine oder andere wird gesagt haben, ja, ich bin eher so wie du, Thorsten, Veränderung cool. Die anderen werden eher sagen, lieber mal abwarten. Aber ich bin euch zumindest dankbar, dass ihr eben eure Hand gestreckt habt, weil manchmal sitzt man da und die Leute sind einfach so und dann ist ein bisschen doof. Deswegen danke für alle, die die Hand gestreckt haben. Und ich möchte jetzt sagen, dass unabhängig, ob jetzt du die Hand gestreckt hast oder nicht, ich dir mit auf den Weg geben möchte, dass wir uns heute gemeinsam über einen Neustart in dieses neue Jahr Gedanken machen. Okay? Wir hatten zwar letztes Jahr schon so eine Art Neustart, was die Predigt anging, aber traditionell haben wir ja immer die Jahreslosung in der ersten Predigt des Jahres. Und heute geht es um das Thema Neustart. Und das ist auch eine total tolle Überleitung zu der neuen Predigtreihe, die wir jetzt starten. Chrissy hat es schon gesagt. Ich darf euch jetzt ganz stolz das Visual präsentieren von unserer Predigtreihe. Diese Predigtreihe heißt Vorwärts. Werdet ihr jetzt gleich auch auf dem Screen sehen. Da ist es. Wunderschön. Das hat der Jordan für uns zusammengestellt und ich bin wirklich begeistert davon. Und das ist jetzt so ein kleiner Teaser. Nachher gehe ich nochmal genau darauf ein, weil dieses Bild hat nämlich eine Botschaft noch und ich freue mich auch über diese Botschaft mit euch später zu sprechen. Und ich habe euch auch einen Kerngedanken heute mitgebracht, über was ich in dieser Predigt mit euch sprechen würde. Und dieser Kerngedanke hat mit dem zu tun, was hier auf dem Tisch liegt. Und zwar geht es heute darum, schlage einen Pflock in dieses Jahr. Das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben, als Kernbotschaft. Und vielleicht fragst du dich jetzt erstmal, was meint er jetzt damit? Warum hat er Pflöcke, warum hat er einen Hammer und warum gibt es diese Botschaft? Verrate ich euch noch nicht, kommt später. Ist jetzt so ein kleiner Anteaser. Aber was ich euch verraten kann, ist, dass es heute darum geht, dass wir eben etwas Neues starten und als Symbol dafür einen Pflock in dieses neue Jahr hineinschlagen. Und vielleicht sitzt du jetzt auch zu Hause im Stream und denkst dir, ich bin gar kein Christ. Vielleicht sitzt du auch hier und irgendjemand hat dich mitgeschleppt. Und ich glaube wirklich, dass diese Botschaft du auch gut auf dein Leben übertragen kannst, unabhängig davon, was du jetzt von Jesus hältst. Deswegen bleib dran, sei gespannt, es geht los. Ich fasse kurz zusammen. Heute geht es um Neustart. Heute geht es um Vorwärts. Heute geht es darum, einen Pflock in dieses Jahr zu schlagen und euch zu überlegen, was eure geistliche Vision für dieses Jahr ist. Und das werden wir heute anhand von einer Bibelstelle machen, die ich euch mitgebracht habe. Und die steht in Jesaja 54 in den Versen 1 bis 3. Und ich möchte euch auch kurz erzählen, warum wir uns... Kannst du, Eko, mal kurz ausblenden, bitte, die Folie? Ich kann euch kurz nochmal erzählen, warum es überhaupt heute um diese Stelle geht. Und zwar habe ich jetzt auch neu gelernt, tatsächlich, obwohl ich schon lange Jahre Teil von HDH bin. Es ist so, dass wir vor circa 20 Jahren dieses Bibelwort für uns als prophetische Botschaft als Gemeinde bekommen haben. Das heißt, die Gemeindeleitung versucht sich auch seitdem an diesem prophetischen Wort auszurichten. Und es kann natürlich sein, du bist nicht so vertraut mit den Begrifflichkeiten in so einer evangelischen Freikirche und fragst dich, was ist ein prophetisches Wort? Du kannst dir das vorstellen, so, es ist so, als ob wir so eine Art Wegweiser von Gott mit auf den Weg bekommen haben, an dem wir uns ausrichten wollen für die nächste Zeit in unserer Gemeinde, für die nächsten Jahre. Und haben das jetzt schon 20 Jahre so getan. Und heute wollen wir da fortfahren mit. Und deswegen nochmal auf diese Stelle draufschauen. Und diese Botschaft ist eigentlich Jesaja 54, Vers 2. Aber damit wir ein bisschen mehr Kontext haben, habe ich die Verse 1 bis 3 auch noch mitgebracht. Und jetzt darf es gerne eingeblendet werden. Die Bibelstelle geht so. Sei fröhlich, du Unfruchtbare, auch wenn du noch nie ein Kind geboren hast. Juble und jauchze, du Kinderlose. Denn du, die du allein bist, wirst mehr Kinder haben als eine verheiratete Frau. Jetzt kommt Vers 2. Vergrößere dein Zelt, spann die Zeltdecken weiter aus, spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten, deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Das ist unser heutiger Bibeltext, ein bisschen länger als sonst. Ich finde ihn total cool und freue mich, darüber zu sprechen. Zum Start möchte ich dir ein bisschen was über Jesaja erzählen, weil vielleicht bist du noch relativ neu und weißt gar nicht, wer ist eigentlich Jesaja, wenn ich hier aus dem Buch Jesaja vorlese. Jesaja ist ein Prophet. Es gab so eigentlich drei große israelische oder israelitische Propheten, die gewirkt haben und Gottes Wort an das Volk Israel weitergegeben haben. Und Jesaja hat gewirkt ungefähr Mitte bis Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus. Heißt, ungefähr vor 2800 Jahren hat er diese Worte gesprochen. Und damals war Israel in zwei Teile gespalten. Es gab einen nördlichen Teil und einen südlichen Teil des Volkes Israel. Und Jesaja kündigt beiden das Gericht Gottes an. Warum? Weil dort in diesen Ländern einfach nicht so gelebt wurde, wie es Gottes Geboten entsprochen hat. Er verheißt aber den Israeliten gleichzeitig, neben all dem Tadel, den er hat, noch eine endzeitliche Wende zum Heil. Das heißt, er kündigt universalen Frieden an und Gerechtigkeit und ist auch der, der zum ersten Mal das Kommen eines Messias ankündigt. Messias bedeutet ein gerechter Richter und Retter der Armen. Und kurz vor dieser Stelle hier in Jesaja 54, nämlich im gesamten Kapitel 53, wird dieser Messias vorgestellt. Und es ist eine richtig coole Stelle. Ich wünschte, ich hätte Zeit gehabt, die mit euch auch noch zu lesen. Das ist so ein bisschen eine Hausaufgabe für euch, dass ihr einfach nochmal zu Hause auch 53 lest, weil es ist eine total bewegende Stelle. Und da wird der Messias, der da kommen soll, sehr emotional und wunderschön einfach angekündigt. Und jetzt zu unserem Text zurück in Jesaja Kapitel 54. Ich springe wieder auf die Folie hier zurück. Und da möchte ich dir kurz eine Aufgabe wieder stellen. Heute werdet ihr das ein oder andere Mal mitmachen müssen. Versuch dich mal, in eine Israelitin oder einen Israeliten zur damaligen Zeit hineinzuversetzen. Du bist Teil von einer Nation, die von Kriegen ständig heimgesucht wird, weil irgendwelche Völker einfallen und dich abschlachten oder ihr euch gegenseitig Norden und Süden bekriegt. Es gibt Hungersnöte deswegen, Versorgungsengpässe, Ernteausfälle. Du wirst von unfähigen Königen beherrscht. Die wissen nicht, wie man regiert, die sind korrupt, die folgen falschen Göttern. Und du versuchst nur irgendwie von Tag zu Tag zu überleben. Und dein Leben ist im Grunde trostlos und hoffnungslos. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich in so einer Situation? Wer darf gerne mal ein Gefühl rausschreien hier? Traut sich keiner. Bedrückt offensichtlich. Okay. Und in dieser Situation, wo ihr euch jetzt gerade hineinversetzt habt, kommt ein Prophet Jesaja und er kündigt das Kommen eines Königs an, der all dein Leid und all deine Sorgen fortnimmt. Und das ist, wonach sich Generationen vor dir gesehnt haben. Deine Großeltern, wenn du sie noch kennenlernen durftest, deine Eltern und du wirst es deinen Kindern weitergeben. Diese Sehnsucht nach dem, was dieser König verheißt. Und in diese Gefühlslage spricht dann Jesaja Folgendes hinein. Sei fröhlich, du Unfruchtbare, auch wenn du nie ein Kind geboren hast. Juble und jauchze, du Kinderlose. Denn du, die du allein bist, wirst mehr Kinder haben als eine verheiratete Frau. Das ist das, was dir zugesprochen wird. Und eine Frage, die sich hier vielleicht stellt, ist, wer ist eigentlich die Unfruchtbare hier in diesem Text? Weil es kommt ja so ein bisschen komisch, warum spricht er jetzt über die Unfruchtbare? Damit spricht er die Stadt Jerusalem an. Jerusalem kennt ihr wahrscheinlich alle, jetzt auch wieder Hauptstadt von Israel, doch, ich glaube schon, ne? Tel Aviv ist irgendwie Regierungssitz, keine Ahnung. Aber diese Stadt spricht er an und spricht damit sozusagen stellvertretend das Volk Israel an und spricht ihnen das zu und nennt sie die Unfruchtbare. Hoppla, uiuiui. Bitte ich zu entschuldigen. Und aufgrund der in Israel vorherrschenden Verhältnisse wird sie mit einer unfruchtbaren Frau verglichen. Und es macht ja durchaus Sinn. Da gibt es Tod, da gibt es Korruption, da gibt es Willkür, da gibt es Hass, Hunger. Und das wird mit Sicherheit nicht dazu führen, dass groß Leben erwachsen wird aus so einer Situation. Aber durch die Ankunft des Messias wird sich das ins Gegenteil umkehren. Auf einmal wird die Unfruchtbare fruchtbar werden. Und Kinder gebären. Und nicht nur ein paar, sondern viele wird hier verheißen. Mehr Kinder, als eine verheiratete Frau sie gehabt hätte. Und darüber soll sich die Unfruchtbare freuen. Und ich kann es absolut verstehen. Ich glaube, gerade für Frauen gibt es kaum was Schlimmeres, als wenn sie unfruchtbar sind. Wenn sie merken, ich kann keine Kinder bekommen. Ich glaube, das ist was, was natürlich sowohl die Väter, aber als auch die Mütter total einnimmt und total krass ist. Und stellt euch in dieser Situation vor, es kommt ein positiver Schwangerschaftstest. Du kriegst gesagt, hey, ich bin unfruchtbar oder du bist unfruchtbar und auf einmal hast du einen positiven Schwangerschaftstest. Das ist die Freude, über die hier gerade gesprochen wird. Das ist die Freude, die wir über das Kommen des zukünftigen Messias verspüren dürfen. Aber diese Freude verknüpft Jesaja dann mit einer sehr konkreten Aufforderung. Er sagt, Vergrößere dein Zelt, spann die Zeltdecken weiter aus und spare nicht. Verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Und bis auf ein paar sehr passionierte Camper unter euch kann ich mir vorstellen, dass die meisten jetzt nicht so dauerhaft oder regelmäßig in Zelten leben. Eher in Bullis, ne? Aber nicht unbedingt in Zelten. Ist ja so 21st Century Zelt, ist ja ein Bulli, haben wir jetzt einige. Und deswegen möchte ich euch einen kurzen Exkurs geben in das Zeltwesen im 8. Jahrhundert vor Christus, weil die meisten damit nicht so vertraut sind, schätze ich. Ich war es auch nicht. Und Jesaja spricht hier höchstwahrscheinlich über ein Zelt, was Kuba genannt wird. Oder auch ein archaisches Zelt. Das ist ein anderes Wort dafür. Und was verbirgt sich dahinter? Ihr müsst euch vorstellen, es sind Matten oder Tierhäute. Die habt ihr sozusagen als Zeltdächer. In der Mitte dieses Zeltes gibt es eine große Zentralstange. Und dann gibt es von der Zentralstange so abgehende Stützstangen. Ja, die gehen so fast rund um dieses Zelt rum. Dann kommen diese Tiermatten und Tierhäute aus Zeltdächer drauf. Und um diese Dächer dann sozusagen am Boden zu befestigen, gibt es Schnüre und Pflöcke, die eingehauen werden. Das ist so, wie ihr euch dann ein archaisches Zelt vorstellen müsst. So ein bisschen wie ein Tipi, kann man sagen, also fast rund und in alle Richtungen ausgehend. Und es gibt natürlich eine Möglichkeit, diese Zelte zu vergrößern, weil ihr macht die Stangen länger, ihr nehmt mehr Häute, habt längere Seile und die Pflöcke bleiben die gleichen, weil die werden einfach an einer anderen Stelle dann eingehauen. Aber das müsst ihr euch vorstellen, wenn hier gesagt wird, ihr müsst eure Zelte vergrößern, ja? Also ganz praktisch, weil natürlich mehr Lebensraum dann entsteht und dann braucht man größere Zelte. Und warum soll das geschehen? Weil die Kinder das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln werden. Und die Frage, die ich jetzt mit euch gemeinsam hier angucken möchte, ist, was können wir jetzt aus diesem Text für uns als Gemeinde, der Text, der uns auch als prophetisches Wort gegeben worden ist, was können wir als Gemeinde da für uns mitnehmen, aber auch für uns ganz persönlich? Und ich glaube, basierend auf unserem heutigen Text sind es vor allem zwei Punkte. Das erste, eine neue Freude zu verspüren. Und das zweite, einen Neuanfang zu wagen. Das sind die zwei Themen, die ich mit euch jetzt heute anschauen möchte in diesem Text. Und ich fange kurz mit Freude an. Weil heute sind wir 2800 Jahre später dran. Heute wissen wir schon, wer da gekommen ist. Diese Worte, die Jesaja in dem Text gesprochen haben, sind für uns schon erfüllt. Vor 2000 Jahren ist Jesus schon gekommen auf diese Welt als Messias. Ist gekommen, nicht nur gekommen, sondern hat gepredigt zu uns, ist gestorben für uns und ist auferstanden für uns von den Toten. Das können wir als Freude schon mit uns heute mitnehmen. Erinnert euch in dem Kontext auch noch an die Jahreslosung, über die Silke letzte Woche gepredigt hat. Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Aus Johannes 6, 37. Und ich habe es eben schon gesagt, aber ich sage es euch nochmal. Wir dürfen uns heute als Gemeinde, jeder Einzelne, über die Wiederkunft oder die Ankunft von Jesus als Messias so freuen, wie eine Unfruchtbare über einen positiven Schwangerschaftstest. So sehr dürfen wir uns darüber freuen. Und das möchte ich euch auf den Weg geben für dieses Jahr. Lasst diese Freude, lasst die nicht erkalten. Weil, stellt euch das mal vor, ist so ein krasses Bild. Das ist das, wie unser Leben auf einmal erblüht, weil Jesus gekommen ist. Und wir haben letzte Woche ja jetzt schon viel über Jesus auch gesprochen und über Freude, was sein Kommen bewirkt und dass er sagt, wir können zu ihm kommen. Deswegen möchte ich den Punkt kurz halten, aber er war mir jetzt zu wichtig, um ihn euch komplett sozusagen zu ersparen. Und ich möchte mehr Fokus jetzt auf den Neuanfang legen. Und dadurch, dass Jesus uns größere oder große Freude bringt, gilt die Aufforderung, die Jesaja spricht, auch für uns. Auch wir sollen deshalb unsere Zelte vergrößern. Auch wir sollen unsere Zeltdecken weiter ausspannen. Wir sollen unsere Seile verlängern und die Pflöcke fest einschlagen. Und was ich daran interessant finde, ist, dass hier überhaupt nicht steht, dass wir ein neues Zelt bauen sollen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es gibt schon was, was besteht. Wir sind nicht berufen, was komplett Neues zu machen, sondern wir sind dazu berufen, das bestehende Zelt zu verändern. Und ganz am Anfang unserer Predigt oder meiner Predigt haben wir schon festgestellt, Veränderung ist für manche leichter und für manche fühlt es sich anstrengend an, für manche fühlt es sich sogar falsch an. Und ich möchte es auch ernst nehmen. Wisst ihr, ich sympathisiere da mit euch. Ich habe zwar gesagt, für mich ist Veränderung nicht ganz so schwierig, aber ich verstehe jeden, für den es krass ist, in so einer schnelllebigen Welt zu leben. Ich muss sagen, der Zeitpunkt, wo ich zwei Kinder bekommen habe, war für mich so eine krasse Veränderung, dass ich mir nie wieder anmaßen werde, dass es irgendjemandem schwerfällt, so eine krasse Veränderung in seinem Leben einfach so wegzustecken. Ich verstehe dich, wenn es schwer dir fällt. Ich verstehe, wenn es dir Mühe bereitet. Möchte ich aber gleichzeitig auch bitten, dass du mir weiter zuhörst, weil ich glaube, dass meine Botschaft dann gerade für dich ermutigend sein kann und für dich auch hörenswert heute ist. Denn ich befürchte, dass du und ich beide akzeptieren müssen, dass Veränderung ein Stück weit geschieht und wir sie nicht vermeiden können. Beispiel, Mauerfall vor 30 Jahren. Die Menschen hatten so einen Durst nach Veränderung, sie wollten unbedingt Freiheit spüren, dass die Mauer gefallen ist und wir jetzt 30 Jahre in einem vereinten Land leben konnten. Das ließ sich nicht aufhalten. Dieser Freiheitsdurst der Menschen war nicht zu löschen, außer mit der Wiedervereinigung. Der eine oder andere von euch weiß vielleicht, dass vor 20 Jahren fast genau der Euro eingeführt worden ist. Auch damals gab es viel Geunke, die gute alte D-Mark, was wird es mit uns als Wirtschaft und als Land machen? Und heute haben wir es als Zahlungsmittel akzeptiert. Auch das ließ sich nicht aufhalten. Fußball-Weltmeisterschaft 2014, 113. Minute, Mario Götze, Deutschland ließ es nicht aufhalten. Weltmeisterschaft war für Deutschland, Punkt, in dieser Zeit. Oder jetzt aus der jüngsten Vergangenheit, Coronavirus. Am Anfang, vor knapp 2 Jahren, haben wir das alle so belächelt, da kommt was aus China und es kam wie eine Welle über uns. Und über Corona brauche ich euch nicht viel zu erzählen, aber auch das ließ sich nicht aufhalten. Das heißt, wir müssen ein Stück weit akzeptieren, dass Veränderung in unserem Leben geschieht. Und die Frage ist, was machen wir draus? All diese Dinge sind geschehen und wir mussten lernen, irgendwie mit ihnen umzugehen. Und trotzdem, oder gerade deshalb, gibt es viele Menschen, die schauen auf die Vergangenheit so zurück, als wäre es so das Paradies gewesen. Vielleicht machst du das auch. Denkst dir, damals war doch alles einfacher, alles verständlicher, alles gemeinschaftlicher. Und heute ist alles so kompliziert. Und in der Bibel gibt es ja ganz am Anfang eine Beschreibung vom Paradies. Unberührte Natur, Idylle, Abwesenheit von Sünde, von Tod, von Leid. Und zusätzlich spaziert Gott noch mit dir gemeinsam durch den Garten. Hey, wenn ich darüber nachdenke, klingt es für mich so schön und so erstrebenswert. Hand hoch, wer von euch wünscht sich manchmal auch in diesem Paradies leben zu können? Einige, nicht alle. Und an dieser Denkweise gibt es aber blöderweise 2 Haken, auch wenn sie sich total toll in unseren Herzen anfühlt. Erstens war die Erde zu Anfang gar nicht paradiesisch, sondern brauchte einiges von Gottes verändernder Schöpfungskraft, damit sie überhaupt zu einem lebenswerten Ort geworden ist. Ich zitiere mal kurz aus 1. Mose 1, Vers 2, der zweite Vers der Bibel. Da steht, am Anfang war die Erde wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und ich habe euch vorhin gesagt, wir schauen nochmal auf unsere Titelgrafik und ihr seht, das hat der Jordan hier so cool dargestellt. Die linke Seite ist der Anfang, da wo die Welt begonnen hat. Schwarz, dunkel, wüstenhaft, nicht lebenswert. Und wie schon gesagt, es brauchte einiges an Veränderung. Die war notwendig, damit aus dieser dunklen Wüstenlandschaft unsere prachtvolle Erde, wie wir sie heute sehen dürfen, wo wir durch Wälder streifen dürfen, wo wir Berge sehen dürfen, wo wir Majestätisches erleben dürfen, da braucht es Gottes verändernde Kraft, damit wir so leben dürfen. Und der zweite Haken ist, dass das Paradies auch gar nicht das ist, was wir uns als Nachfolger von Jesus erwarten dürfen für die Zukunft. All die Veränderungen, die Gott bisher in die Welt gebracht hat und die Zukunft noch bringen wird, haben allerdings was anderes zum Ziel, das ebenso wundervoll ist. Und das seht ihr auch hier abgebildet auf der rechten Seite. Und ich finde diesen Kontrast so krass. Wisst ihr, auf der linken Seite Dunkelheit, auf der rechten Seite Glanz, Gold. Das ist das, wo wir uns hinbewegen dürfen als Christen. Und obwohl hier Bilder mehr sagen als 1000 Worte, möchte ich euch kurz mit auf den Weg geben, auch was ich damit meine. Was ist es denn, was uns Christen verheißen ist? Und der eine oder andere wird es, wie ich es vielleicht schon denken können, es geht um den Text aus der Offenbarung, ganz am Ende der Bibel. Wir sind jetzt im zweitletzten Kapitel in Offenbarung 21 und da möchte ich euch einen Text mit auf den Weg geben, von dem dieses Bild ja auch inspiriert ist. Da steht geschrieben, Offenbarung 21, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühe Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und als kurze Erweiterung in Offenbarung 21:21 wird die heilige Stadt noch wunderbarer beschrieben. Und das seht ihr hier auch rechts unten auf der Grafik. Dort steht geschrieben: Die 12 Stadttore bestanden aus 12 Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Und die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold und durchscheinend wie Kristall. Das ist uns verheißen als Christen, Leute. Nicht das Paradies der Vergangenheit, egal wie attraktiv es dir erscheinen mag, sondern die heilige Stadt der Zukunft. Das neue Jerusalem mit goldenen Straßen, in dem es kein Tod, kein Leid, keine Schmerzen und keine Angstschreie mehr geben wird. Was ich dir heute zusprechen möchte: Lass dich nicht davon lähmen, was früher alles besser war und was früher alles leichter war. Was für dich wie das Paradies erschien, sondern richte den Blick nach vorne, habe eine klare Vision, starte einen geistlichen Neuanfang und habe die goldene Stadt, die auf dich wartet, im Blick. Das möchte ich aber nicht nur dir persönlich zusprechen, sondern ich spreche auch zu uns als gesamte Gemeinde. Sprech zu Hause des Herrn. Uns möchte ich genau das Gleiche zusprechen. Lasst uns nicht auf die Zeit zurückschauen, in der wir vermeintlich charismatischer waren, in der hier vermeintlich coolere Leute waren, begabtere Musiker, in der wir ein cooleres Gebäude hatten und in der sowieso alles besser war. Das ist das vergangene Paradies. Das ist nicht die goldene Stadt, auf die wir blicken sollten als Gemeinde. Natürlich auch, wo wir uns alle in Präsenz treffen durften. Lass uns nach vorne blicken und uns darüber Gedanken machen, wie wir als Gemeinde hoffnungsvoll in die Zukunft in Richtung die goldene Stadt marschieren können und wie wir nicht diesem vermeintlich verloren gegangenen Paradies hinterher trauern. Danke. Oder wie es der Herr selbst an anderer Stelle nochmal im Buch Jesaja ausdrückt. Jesaja 43, Verse 18 bis 19. Hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Und um das praktisch umzusetzen, möchte ich uns alle herausfordern, genau das zu tun, zu was Jesaja das Volk Israel auch auffordert. Vergrößere dein Zelt, spann die Zeltdecken weiter aus, spare nicht, verlängere die Seile und schlage die Pflöcke fest ein. Und was bedeutet das konkret? Ich möchte dich heute ermutigen, dass du dir überlegst, wo du einen geistlichen Neuanfang starten kannst, um sowohl persönlich zu wachsen, aber auch gemeinsam mit uns als Gemeinde HDH nach vorne zu gehen, in eine neue Zeit der Blüte reinzugehen, wo die Wüste erfrischt wird von frischem Wasser. Und wenn du dir das überlegt hast, was du da machen willst, dann schlag einen Pflock ein. Und damit du ein bisschen Inspiration bekommst, möchte ich dir heute erzählen, welche Pflöcke ich mir jetzt vorgenommen habe. Haben unfairen Vorteil, weil ich habe die Predigt lang vorbereitet, aber vielleicht inspiriert es dich. Dafür habe ich jetzt meine Pflöcke. Mein erster Pflock ist Vereiner sein. Hat nichts mit Club zu tun, sondern mit Vereinen. Ich versuche das hier noch ein bisschen in die Kamera zu halten, dass ihr mitlesen könnt. Oh Mann, Sauklaue. Aber ich hoffe, es ist lesbar. So. Vereiner sein ist mein erster Pflock, den ich mit diesem massiven Hammer hier reinhauen werde. In meine Erde, die ich übrigens aus meinem eigenen Garten mitgenommen habe. Ja, hier ist sie zu flach. Oh, Vorführeffekt. Moment. Vorhin hat es noch ohne Probleme funktioniert. Ja. Okay, will nicht. Anyway, stecken wir so fest. Ihr habt den Moment hier gesehen. Gell? Vereiner sein. Was meine ich damit? Ich habe eine Predigt gehört letztens von Leo Bigger, kennt vielleicht der eine oder andere, ist Leiter von dem ICF-Movement. Und der hat mir wirklich ins Herz gepredigt. Der hat so ein bisschen über Corona gesprochen und darüber gesprochen, was das mit Gemeinden gemacht hat. Wie, er hat so darüber gesprochen, dass uns in der Bibel, in der Offenbarung auch verheißen ist, dass Kriege kommen werden und die Gemeinde irgendwie zerreißen werden. Und er hat gesagt, es brauchte nicht mal Krieg, sondern nur ein Virus, dass das geschieht. Weil in Corona so ein richtiger Riss durch unsere Gemeinden gegangen ist, weil wir verlernt haben, aufeinander zuzugehen und einen Konsens zu finden. Und er hat ein wunderschönes Bild. Er hat gesagt, hier gibt es eine Mainstream-Meinung und hier ist vielleicht deine Meinung. Und Jesus ist da, wo diese beiden Meinungen überlappen. Jesus ist da, wo wir uns bemühen, Kompromisse zu finden, wo wir uns bemühen, Verständnis aufzuzeigen, wo wir uns bemühen, jemand anderen zu lieben. Und ich musste für mich leider reflektieren, dass ich wenig Liebe irgendwie so hatte im letzten Jahr. Dass ich wenig dabei war zu vereinen, sondern dass ich mehr gespalten habe. Und das fand ich traurig, als ich das für mich erkannt habe. Und jetzt stellt euch eine Gemeinde oder auch ein persönliches Leben vor, wo ihr eher trennt als vereint. Das wollte ich nicht leben. Deswegen ist mein erster Pflock, den ich einschlagen wollte, Vereiner zu sein. Mein zweiter Pflock ist Verlorene erreichen. Jo, mach den Abgang. So, probieren wir es nochmal. Ja, Chris, wir hätten es nicht so durchpflügen sollen, gell? Es hat jetzt, naja, okay, aber ihr könnt es vielleicht noch sehen. So, graben wir es ein, auch gut. Hey Leute, ist euch mal aufgefallen, dass der Großteil eures Freundeskreises in der Gemeinde ist? Mir ist es aufgefallen. Und irgendwie dachte ich mir so, ey, was ist das? Wie soll ich Leute erreichen da draußen in der Welt, wenn ich die ganze Zeit nur mit Churches, wie die ICF-Leute das sagen, abhänge? Mit Leuten, die bei uns in der Gemeinde sind. Und ich habe mir wirklich so vorgenommen, ey, ich will da wieder raus. Will wieder in die Welt raus. Und ich habe so viele Gelegenheiten. Ich habe Arbeit, ich habe Freunde, ich habe Familie, die unerreicht sind. Und ich möchte da wieder rausgehen. Ich möchte Verlorene erreichen. Und ich habe es auch tatsächlich letztes Jahr schon so ein bisschen angefangen und habe mir gedacht, ey, ich lade einfach mal Leute aus meinem Studium zu meinem Geburtstag ein, die ich seit 4 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und es war so eine Freude, A, diese Leute wiederzusehen, aber B, so zu wissen, das ist Arbeitsfeld, das ist Acker, den ich bearbeiten kann. Und das funktioniert halt nicht, wenn ich mich die ganze Zeit nur mit Hardy Haaland treffe. Deswegen ist mein zweiter Pflock, wieder so ein Herz dafür zu bekommen, Verlorene zu erreichen. Sowohl in meinem persönlichen eigenen Leben, als auch in der Gemeinde offen zu sein für Verlorene. Und jetzt kommt noch mein dritter Pflock und der bezieht sich jetzt tatsächlich sehr stark auf Gemeinde und der ist Leidenschaft für HDH. Das ist mein dritter Pflock, Leidenschaft für HDH. So, das hat funktioniert. Ich muss euch sagen, ich war so vor 2-3 Monaten an dem Punkt, wo meine Leidenschaft für HDH ungefähr bei null war. Ich stand zwar hier oben und habe gepredigt, aber es war einfach aufwendig, es war anstrengend und ich habe mich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Warum? Wo ist denn diese Leidenschaft hin? Als ich das erste Mal zur HDH gekommen bin, vor knapp, keine Ahnung, 8 Jahre oder was wird es her sein inzwischen oder vielleicht 10, weiß nicht, die Zeit verschwimmt ja. Hey, da bin ich hier reingekommen. Und habe gedacht, das ist der Ort, wo ich sein will. Und so vor 2-3 Monaten bin ich reingekommen und habe mir so gedacht, das könnte auch jeder andere Ort sein. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, was ich leider auch bei einigen Leuten beobachtet habe in den letzten Wochen und Monaten, dass sie sagen, mir geht's genauso und ich gehe. Ich suche mir was anderes, wo ich diese Leidenschaft vielleicht wieder mehr verspüre. Aber das war mir zu billig. Das wollte ich nicht. Weil diese Gemeinde hat so viel in mich als Person investiert, ich durfte so krass wachsen durch Menschen, durch Predigten, durch Lobpreis, durch Encounter-Wochenenden, durch Männerwochenenden, durch Verantwortung, die mir übertragen worden ist, dass ich das nicht einfach wegwerfen wollte. Und dann habe ich mir gesagt, ey Thorsten, wenn du keine Leidenschaft für die Gemeinde aufbringst, wie soll die Gemeinde Leidenschaft für dich aufbringen? Weil ich bin ja Teil der Gemeinde. Und ich möchte das einfach mit auf den Weg geben, wenn du dich ähnlich fühlst. Vielleicht ist es auch ein Vlog, den du reinschlagen kannst. Und mir hat es so gut getan, mich wieder aktiv zu entscheiden für HDH, wieder zu sagen, das ist meine Gemeinde, ich will hier mit Leidenschaft vorangehen, ich will Dinge verändern, wo ich denke, die brauchen Veränderung und will mich nicht nur hinsetzen und es über mich ergehen lassen. Und es ist total crazy, weil den Tag danach oder zwei Tage danach, als wir das erste Mal wieder im Gottesdienst waren, war auf einmal alles farbig. Nicht nur diese krassen Fenster hier, sondern alles andere auch. Die Menschen waren wieder farbig, Leute neu kennenlernen war farbig. Ich habe seitdem keinen Gottesdienst, niemand Neues kennengelernt. Das war für mich total krass. Und das ist ein Vlog, der ist mir wirklich von Herzen wichtig für mich. Und deswegen wollte ich ihn gerne auch mit euch teilen. Was ist jetzt das, was ich euch mit auf den Weg geben wollte? Erstmal danke für den Hammer nochmal. Jetzt wollte ich unbedingt erwähnen, weil ich hatte einen kleineren Hammer. Ich habe so viel Schimpf und Schande für meinen kleinen Hammer bekommen von den Mitarbeitern. Johannes Eckert war der Held und hat ihn aus seinem Auto rausgeholt, dass ich einen richtig geilen Hammer hatte. Also Johannes, gebt euch einen Hammer, wenn ihr keinen selbst habt. Dann geht ihr in den Wald, sucht euch einen Pflock. Könnt auch einen bei Amazon bestellen, wie ich es gemacht habe. Aber geht doch in den Wald, sucht euch den coolsten Pflock, den ihr finden könnt. Überlegt euch, was sind eure Pflöcke, die ihr in dieses Jahr reinschlagen wollt. Nehmt einen großen Hammer und haut ihn in den Boden rein. Und warum ist mir das so wichtig, dass ihr das genau so macht oder ähnlich? Ich lese gerade so ein Buch, das nennt sich Power of Moments. Und überlegt euch mal, ihr schreibt euch was auf, dann klappt ihr es zu und dann ist nach zwei Wochen wieder vergessen. Aber wie krass spricht es in euer Leben, wenn ihr euch einen dicken Ast sucht, mit einem fetten Edding oder mit Farbe da was draufschreibt und das in euren Garten haut oder auf euren Balkon haut oder in eure Topfpflanze im Zimmer haut, wo auch immer, und das ihr ständig vor Augen habt. Hey, das wird euch das ganze Jahr begleiten. Und da habe ich richtig Bock drauf, dass ich sehe, dass Pflöcke einfach eingeschlagen werden, auch in eine Zimmerpflanze. Hey, und wir alle dann mit diesen Pflöcken loslegen können. Denn wie genial wäre es das, wenn wir uns als Einzelne, aber auch als Gemeinde mutig nach vorne ausrichten, Veränderungen in unserem Leben suchen, auch wenn es uns vielleicht schwerfällt, und uns überlegen, wie wir uns in Richtung goldene Stadt bewegen können. Weg vom Ödland, weg vom vermeintlichen Paradies, hin zur goldenen Stadt. Ich finde, es ist besser, als uns einfach treiben zu lassen. Ich finde, es ist besser, als im Corona-Blues festzusitzen. Und ich finde es auch besser, als irrelevant zu sein. Irrelevant als Einzelperson und irrelevant als Gemeinde. Und ich wünsche mir einfach für mich persönlich wieder so einen geistlichen Punch zurück. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen, egal ob ihr hier sitzt oder ob ihr im Stream dabei seid, dass ihr wieder so einen geistlichen Punch einfach zurückbekommt. Schlagkraft. Ich wünsche mir eine Gemeinde, in der Menschen Jesus kennenlernen, gemeinsam Gott erleben und dadurch ihr Umfeld positiv prägen. Das ist die Vision unserer Gemeinde. Und ich wünsche mir, dass wir das uns zu Herzen nehmen und unsere Pflöcke dazu führen, dass das passiert. Dass Menschen Jesus kennenlernen, gemeinsam Gott erleben und dadurch ihr Umfeld positiv prägen. Und lasst uns wirklich in diesem Jahr dafür bewusst Pflöcke in den Boden hauen. Denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Und Leute, gerade nach Corona gibt es da draußen so viele zerfallene Städte. Lasst uns dieses Land nicht der Trostlosigkeit und der Hoffnungslosigkeit überlassen. Lasst uns Menschen mitnehmen auf den Weg in die goldene Stadt. Vorwärts. Und was ist dein Beitrag dafür? Was ist dein Beitrag? Jesus, ich wünsche mir, dass wir Pflöcke einschlagen in dieses Jahr und dass es Frucht bringt und dass wir dir dadurch Ehre bringen können. Amen.